SR Kultur. Kirchplatz.
Sie hören eine Radiokirche aus der evangelischen Kirche am Lorenzberg in Saarbrücken-Schafbrücke, konzipiert als Literaturgottesdienst von Franziska Bauer. Kevin Knorr liest aus dem Buch Nicht von dieser Welt von Michael Ebert. Weitere Texte sprechen Franziska und Joschka Bauer, Jörg Metzinger, Chanis Kondul, Barbara Bay und Andreas Usner. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Duo Pink Varnish.
What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great, and yeah, yeah, God is good, and yeah. Yeah, 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 yeah. What if God was one of us? Just a slap like one of us. Just a stranger on a bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets, and yeah, yeah, God is great, and yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. What if God was one of us? Just a slap like one of us. Just a stranger on a bus, trying to make his way home. Just trying to make his way home. Back up to heaven.
Vor 34 Jahren sprach ich zuletzt mit den Toten und versprach, es nie wieder zu tun. Ich versprach es mir selbst, ich versprach es bei allem, was mir heilig war. Wobei, was ist einem 13-Jährigen schon heilig, zumal ich nie getauft wurde? Um die Steuer zu sparen, waren meine Eltern längst aus der Kirche ausgetreten. Ich versprach es beim Leben meiner Mutter, bei der Seele meines Vaters, bei meinem Augenlicht, bei Luke Skywalker und bei Yoda, beim Heil aller kranken Kinder in der Welt. Für meinen Schwur leckte ich nacheinander an Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger der rechten Hand, schmeckte Erde und meine salzige Ernsthaftigkeit, legte die Finger auf mein Herz und blickte feierlich zwischen den Bäumen hindurch in die Morgendämmerung. Würde ich meinen Schwur je brechen, dürfte ich nie mehr ein Mädchen küssen, sollte die ganze Welt...
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quelle des Lebens und der Liebe, im Namen von Jesus Christus, der Menschen neue Wege eröffnet zu Gott, zu anderen Menschen und zu sich selbst, und im Namen des Heiligen Geistes, Lebensatem, der uns durchströmt. Steine am Weg, Steine im Leben. Wie viele Steine gab es schon? Wie viele Steine immer neu? Steine, die ich dort vorfand, Steine, die man mir vor die Füße warf, Steine, die ich mir selber in den Weg legte, Steine, über die ich nicht hinwegschauen konnte, die ich aber übersteigen musste. Steine, an denen ich mich wundstieß, Stolpersteine, die ich nicht sah oder nicht sehen wollte, Steine, die mich zu Fall brachten, Steine, Steine, Steine. Er befiehlt seinen Engeln, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. So steht es geschrieben. Aber wo waren die Engel, die mich hinübertrugen, die meinen Weg ebneten? Wo sind sie? Die Steine sind da, immer neue, immer andere. Ich reibe mich an ihnen, ich stoß mich wund. Doch keiner hat mich zerschmettert, keiner den Weg endgültig verbaut. Trotz Stößen und Wunden finde ich Stufen und Pfade. Ist das nur möglich mit Engeln?
In Psalm 91, in den Versen 11 und 12 heißt es, denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Die Steine, die mich umgeben, kenne ich recht genau. Manchmal kommen sie unerwartet, manchmal laufe ich sehenden Auges auf sie zu. Derzeit stapeln sich die Steine um mich herum gefühlt zu einer richtigen Mauer auf. Ich sehe kaum noch darüber hinweg. Ich habe das Gefühl, sie könnten mich erschlagen. Ich erstarre, fühle mich einsam und sehe keinen Ausweg. Und dann, nach einiger Zeit, wenn ich mich umsehe, plötzlich ein Lichtschimmer. Ein gutes Gespräch, eine liebevolle Geste, eine helfende Hand. Ich bin nicht allein. Nein, die Steine verschwinden nicht, ich kann sie nicht wegzaubern. Aber ich finde einen Weg, über sie hinwegzusteigen, sie links liegen zu lassen, sie als Teil meiner Seelenlandschaft zu betrachten. Ob das die Engel Gottes waren? Ich weiß es nicht. Aber es fühlt sich gut an.
Finger taub, die Augen brennen, baue mir Berge aus Schmerz und Fragen, sollen sie mich unter sich begraben? Ich geh mit dem Hammer in zerfurchte Felsen, mache keine Pause, muss Jahre wälzen, baue Löcher in die Angst, in mein Gewissen, erste Brocken sind aus Kindheit und Vermissen. Und dann sitz ich auf dem Bett und esse Steine, deine, meine große, kleine. Lass mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk, nur so geht es vorbei. Und so sitz ich auf dem Bett und esse Steine, alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lass mich alleine. Ich denk, nur so geht es vorbei. Zu Stein um Stein, Stein um Stein. In den dunklen Schacht, wo die Kerze erstickt und ich doch weitermach. Auch wenn hier unten der Vogel kein Lied mehr singt, ich tonnenweise Schutt nach oben bringen. Dann hock ich im Geröll, grad mit beiden Händen. Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine finden? Was wär, wenn meine Hände plötzlich deine finden? Was wär, wenn wir uns zwischen Steinen finden? Und dann sitz ich auf dem Bett und esse Steine. Deine, meine große, kleine. Beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk, nur so geht es vorbei. Und so sitz ich auf dem Bett und esse Steine. Alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lasst mich alleine. Ich denk, nur so geht es vorbei. Zu Stein um Stein. Stein um Stein. Kleine, beiß mir die Zähne aus, wenn ich sie zermalme. Ich denk, nur so geht es vorbei. Und so sitz ich auf dem Bett und esse Steine. Alte, schwere, spitze, feine. Bis ich fertig damit bin, lass mich alleine. Ich denk, nur so geht es vorbei. Zu Stein um Stein. Stein um Stein. Stein um Stein.
Es gibt Bücher, aus denen ich mir ganze Sätze herausschreiben möchte, weil sie so schön sind, weil sie mich berühren, weil sie zum Nachdenken anregen. Nicht von dieser Welt von Michael Ebert ist so ein Buch. Mischa, die Hauptperson der Geschichte, ist 12, als der Vater sich umbringt. Mischa lebt mit seiner Mutter in der Personalwohnung eines kleinen Krankenhauses im Schwarzwald. Sie ist dort Intensivschwester, arbeitet unentwegt, das Geld ist dennoch knapp. Das war es aber auch schon, als der Vater noch lebte. Er war spielsüchtig, hat alles an Spielautomaten verspielt. Der Gerichtsvollzieher ging im Haus ein und aus. Seit seinem 13. Geburtstag erhält Mischa geheimnisvolle Anrufe. Über einen alten Münzfernsprecher melden sich die Toten bei ihm und geben ihre letzten Wünsche durch. Egal wie skurril die Aufgaben sind, Mischa gibt sich alle Mühe, sie zu erfüllen. Immer in der Hoffnung, dass sich vielleicht eines Tages auch sein Vater noch einmal meldet.
Auch an meinem Geburtstag musste meine Mutter arbeiten. Spätschicht, aber sie hatte mir 20 Mark geschenkt. Ein Vermögen. In der Eingangshalle des Krankenhauses war ein kleiner Kiosk, bei dem man Rätselhefte, fertig gebundene Blumensträuße und Gummibärchen kaufen konnte. Allerdings in viel kleineren und trotzdem teureren Tüten als im Supermarkt. Egal, es war mein Geburtstag und ich hatte Geld. Die Eingangshalle war eigentlich keine Halle. Eher ein weitläufiger, nicht besonders hoher Raum mit schwarz poliertem Steinboden, ein paar Kunstledersesseln und den Gummibäumen, die bis zur Decke reichten und sich von dort schon wieder nach unten bogen. Es waren kaum Menschen in der Halle unterwegs und die wenigen, die da waren, schwiegen oder flüsterten. Das Leid macht Menschen leise. Neben den Metalltüren zur Kapelle war in einem kleinen Kabuff ein Münztelefon untergebracht. Zu jeder Zeit war die Luft dick und schwer. Es roch nach Schweiß und Kummer. Aus der Wand konnte man eine rot gepolsterte Sitzfläche herausklappen. Als ich vorbeischlenderte, klingelte das Telefon. Ich stutzte. Ich hatte noch nie von einem Münztelefon gehört, das man anrufen konnte, und dieses hier hatte noch nie geklingelt. Ich nahm den Hörer ab und spürte den harten Kunststoff an meinem Ohr. »Vielen Dank, dass Sie dieses Gespräch annehmen«, sagte eine weibliche Tonbandstimme verbindlich. Das folgende Gespräch dauert 34 Sekunden. Wir bitten Sie, dem geäußerten Wunsch im Rahmen Ihrer Möglichkeiten zeitnah zu entsprechen. Ich hielt den Atem an. Es klickte in der Leitung. Hallo? Eine ältere Frauenstimme. Ehe ich antworten konnte, sprach die Frauenstimme weiter. Ich habe nur einen einzigen Wunsch. Bitte. Ich hatte Gummibärchengeschmack im Mund und hörte der Stimme zu. Ich presste den Hörer so fest an mein Ohr, dass er sich heiß anfühlte. Ganz und gar unmöglich. Ich fixierte eine Stelle auf einer Holzstrebe, auf der jemand mit Filzstift schiefe Kreise gekritzelt hatte, die sich leicht überschnitten. Das kann nicht sein. Das war Rosa, die 406, aber sie war tot. Meine Mutter hat es mir erzählt. Ganz sicher, Rosa ist tot. Wie es die Tonbandstimme angekündigt hatte, wurde das Gespräch nach kurzer Zeit unterbrochen. Zu hören waren nur noch ein gleichmäßiges, leises Tuten. Tut, 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 tut. Ich hielt den Hörer noch eine Weile ans Ohr gepresst und ließ mich nach hinten fallen, bis ich an der Seitenwand lehnte. Es ging alles so schnell. Meine Hand zitterte, als ich den Hörer schließlich sinken ließ und ratlos auf den Telefonapparat blickte. Würde er gleich nochmal klingeln? Sollte ich jetzt weggehen? Tut, tut, tut. Ich hob den Hörer nochmal an mein Ohr. Hallo? Fragte ich. Tut, 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 tut. Natürlich keine Antwort. Mir war heiß. Seit mein Vater gestorben war, schien mir gar nichts mehr undenkbar. Schlimmer, leerer, schwärzer konnte es nicht werden. Das Schlimmste, Schwärzeste war ja schon geschehen. Mit einem Mal erinnerte ich mich, dass ich die Füße und die Unterschenkel meines Vaters unter einer Decke hervorragen sah, als er schon tot war. Und wie ich dachte, er ist tot, und zugleich dachte, er ist nicht tot. Er kann nicht tot sein, das sind doch seine Füße. Das sind doch seine Beine, das ist doch der Beweis, da liegt er doch. Er ist doch noch da, bitte helft ihm doch, helft mir doch. Aber es war niemand da, um mir zu helfen, und wo der Tod war, war das Ende. Bis mich nun dieser Anruf erreichte. Plötzlich eröffnete sich mir eine Möglichkeit, von der mir alle gesagt hatten, dass es sie niemals geben könnte. Vielleicht war mit dem Tod doch noch nicht alles vorbei. Vielleicht. Weil ich... Bitte. Nur kurz. Bitte.
I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Hope of deliverance, hope of deliverance, hope of deliverance from the darkness that surrounds us. I wouldn't mind knowing, knowing that you wouldn't mind going, going with my plan. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope of deliverance from the darkness that surrounds us. Surrounds us.
Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschten Sie, dass der Verstorbene noch einmal zu Ihnen spricht, oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen? Dies ist eine Frage aus dem Fragebogen, die Max Frisch 1987 anlässlich der Verleihung seiner Ehrendoktorwürde gestellt hat. Die Fragen waren nicht auf eine direkte Antwort ausgerichtet, sondern sollten zur Reflexion anregen. Mein Vater ist seit über 10 Jahren tot. Ich vermisse ihn nicht mehr täglich, aber dieses Gefühl des nie mehr, das habe ich manchmal schon noch. Ich erinnere mich genau an die letzte Situation mit ihm. Es war im Krankenhaus, es gab Hirschgulasch zum Mittagessen und mein Vater gab keine Ruhe, bis ich ein bisschen von seiner Portion gegessen habe. Nach dem Essen habe ich mich verabschiedet und ich weiß noch genau, dass ich mich an der Tür umgedreht habe und irgendwie wusste, das ist der letzte Moment, in dem ich ihn lebend sehe. Wenn ich das erzähle, dann kommen mir immer noch die Tränen, aber gleichzeitig bin ich so froh, dass ich diesen Moment bewusst wahrgenommen habe. Kein »Ach, hätte ich doch noch« oder »Ich kann mich nicht erinnern«. Um zur oben gestellten Frage zurückzukommen, ich würde mir weder das eine noch das andere wünschen, weder ein Sprechen von ihm noch ein Sprechen zu ihm. Aber sein Lächeln, seinen Humor, seine körperliche Nähe, die würde ich sehr gerne noch einmal spüren.
Bewegungslos, blind, taub und stumm. Und nichts geschieht um dich herum. Eine unendliche Suche nach dem einen, diesem einen Moment. Nichts ist gewollt. Ein Schlag mit 100.000 Volt. Und vielleicht kommt er niemals wieder. Dieser eine Moment. Und die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Und ich halt ihn fest, für immer ab jetzt. In den Verstand fest eingraviert. Und mit dem Herz fotografiert. Geht er niemals mehr verloren, dieser eine Moment. Und die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Und ich halt ihn fest, für immer ab jetzt. Und die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Und ich halt ihn fest, für immer ab jetzt. Keine Chance zur Gegenwehr. Keine Suche, keine Fragen mehr. Vielleicht kommt er niemals wieder, dieser eine Moment. Und die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. Und ich halt ihn fest, für immer ab jetzt. Die Zeit steht still, weil ich diesen Moment für immer behalten will. ich halt ihn fest für immer ab jetzt.
Roman geht es um die großen Dinge, um Liebe und Armut, um Leben und Tod und um die Kunst, nicht nur auf das zu schauen, was wir verloren haben, sondern auch auf das, was uns bleibt. Nein, das ist keine abgehobene, esoterisch angehauchte Geschichte. Auch wenn sie von Verlust und Traurigkeit erzählt, passiert das wie nebenbei. Auf keiner Seite kippt der Roman ins Rührselige, was wiederum ungemein tröstlich ist. Der melancholische Ton, der sich durch das Buch zieht, bekommt oft eine ungeahnte, fast schon fröhliche Leichtigkeit. Es geht um große Gefühle, aber die hat der Autor fein und zurückhaltend verpackt. 7 Tage im Sommer 1991, die einem Jungen, der nicht weiß, was das Leben mit ihm noch vorhat, plötzlich eine Richtung geben. Eines Tages tritt statt des erwarteten französischen Austauschschülers die 17-jährige Sola aus Zaire in sein Leben. An ihrer Seite bricht Mischa zu einer aufregenden Abenteuerreise in die ehemalige DDR auf, die ihm hilft, wieder Mut und neue Hoffnung zu schöpfen. Das ist keine Liebesgeschichte. Oder vielleicht doch. Nur anders, als man denkt.
Sola stieg als Letzte aus dem Bus, mit dem die französischen Austauschschülerinnen und Schüler zu ihrem Gegenbesuch in unsere Stadt einreisten. Einige Wochen zuvor hatte ich 10 Tage bei meinem Gastbruder Olivier gewohnt, so nah an der belgischen Grenze, dass das Gelb der Straßenlaternen nachts bis hinüber in die kleine französische Stadt schien. Sola ging in dieselbe Schule wie Olivier, war aber 4 oder 5 Klassen über ihm. Wenn ihr was nicht passte oder ihr langweilig war, blies sie die Backen auf. Wenn sie sprach, war sie laut und bestimmt und leuchtend schön. Aber meistens schwieg sie und schaute mir mitten ins Herz. Und dann war sie noch schöner. Ich war es gewohnt, dass mich ältere Mädchen ignorierten. Sola dagegen betrachtete mich wie einen seltenen Vogel, neugierig, obwohl ich nichts von Interesse zu bieten hatte und meistens schwieg. Vielleicht spürte Sola meinen Kummer, vielleicht war ihr Interesse Mitleid. Jedenfalls sprach sie besser Deutsch als jeder andere Franzose und jede andere Französin, die ich traf. Ihr Akzent klang, als hätte sie den Mund voll Zuckerwatte. Jedes Ich war ein Ich, jedes Vielleicht ein Vielleicht. Natürlich gefiel sie mir von Anfang an, aber eher wie ein Bild in einem Museum, das man nicht anfassen darf, weil sonst die Alarmanlage losgeht und das man eigentlich auch gar nicht anfassen mag, weil es bitte genau da bleiben soll, wo es ist. Sola stand vor mir, nur mit einer kleinen Nylontasche als Gepäck. Sie lächelte.
Ich wohne bei dir.
Was würde meine Mutter sagen? Okay.
Aber ich brauche ein Zimmer für mich. Und da geht nichts zwischen uns, d'accord?
Ich nickte. Meine Mutter war noch im Dienst. Ich zeigte Sola die Wohnung. Das Wohnzimmer, die Küche, mein Zimmer. Am Schlafzimmer ging ich vorbei, ohne die Türe zu öffnen, und führte Sola ins Arbeitszimmer. Es stand nicht viel darin. Die Umzugskisten mit den Sachen meines Vaters, eine Kleiderstange, die zur Hälfte frei war, ein kleiner Tisch mit einer Lampe darauf, davor einer unserer Küchenstühle. Ein tragbarer Radiorekorder mit Doppelkassettenfach, der meiner Mutter gehörte. Eine Matratze aus dem Ehebett meiner Mutter hatten wir als Gästebett auf den blanken Boden gelegt. Aber ich hatte sie immerhin schon bezogen. Einen Moment lang überlegte ich, ob ich ihr erklären müsste, dass sie auf der Matratze meines verstorbenen Vaters schlafen würde. Ich ließ es bleiben.
Très jolie. Alles da, was ich brauche.
Ja, nur kein Telefon.
Kein Telefon?
Tut mir leid. Die Wohnung gehört zum Krankenhaus. Auch die Patientenzimmer auf den Stationen haben keins. Wenn du telefonieren willst, musst du in die Eingangshalle gehen. Da ist ein Münztelefon. Nicht irgendein Münztelefon, dachte ich. Aber ich sagte nichts. Sola zuckte mit den Schultern.
Pas de problème. Dann habe ich Ruhe.
I don't know you, but I want you all the more for the words fall through me and always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they are meant will play themselves out. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Raise your enough and what with yourself, it's time that you own. Take this sinking boat and point it home. We still got time. Raise your
mir das passiert. Im Garten kenne ich mich eigentlich aus. Aber wie es so ist, schaut man einmal nicht genau hin. Die haben gedacht, ich kriege das nicht mit im Krankenhaus, weil ich nichts sagen konnte. Komatös. Ich habe immer nur gehört, könnte vergiftet worden sein. Sowas, erst 50. Aber sie haben nichts gefunden. Wer macht jetzt den Garten? Der Louis bestimmt nicht. Jedenfalls bitte ich Sie, gehen Sie zu ihr auf dem Mosenmettle 7 bei Schuhmacher. Sie soll Acht geben, wenn sie das nächste Mal glaubt, Bärlauch zu ernten. Wenn sie wieder Maiglöckchen erwischt, bringt sie den nächsten um.
Du kannst es auch hören, wenn die Toten sprechen.
Du auch?
Oui, also ich weiß nicht, ob ich etwas kann. Sie können es mit mir.
Rufen Sie dich auch an? Mich rufen Sie an.
Oui, falls du viele Fragen hast. Ich habe leider wenig Antworten. Ich habe immer gedacht, ich bin allein mit den Toten. Ich kenne sonst niemand, mit dem sie sprechen. Aber jetzt kenne ich dich.
Geben sie dir auch Aufträge?
Oui, aber ich mache nur, was ich mag. Es passiert nichts, wenn man den Auftrag nicht mag. Glaube ich wenigstens.
Sprichst du auch mit ihnen?
Jamais. Sie sprechen mit mir.
Und wie ist es für dich?
Dass ich sie höre? Ich weiß nicht. Sie gehören zu mir. Es ist meine Aufgabe hier.
Mein Vater. Es wäre so schön, wenn er anrufen würde.
Ich weiß. Trauer ist schlimm. Trauer ist Liebe, die kein Zuhause mehr hat. Du bist einer wie ich?
Ich war einer wie sie. Aber was waren wir? Sola, meine Frage kam mir so albern vor, dass ich eine Pause machte. Wie lange bist du schon ein...
Ein Engel? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch kein Engel, sondern nur ein Supermensch. Oder verrückt, weil ich Stimmen von Toten höre.
Du bist nicht verrückt, Sola. Du bist...
This way to the dawn of a light, wind will blow into your face as the years pass you by. Hear his voice from deep inside. It's a call of your heart. Close your eyes and you will find. Passage out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Wise man said, just find your place in the eye of the storm. Seek the roses along the way. Just beware of the thorns. Here I am. Will you send me an angel? Find a door to the promised land. Just believe in yourself. Hear his voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find the way out of the dark. Here I am.
send me an angel. Here I am. In the land of the morning star. Here I am. Will you send me an angel?
Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu Engeln. Da sind einerseits die meist kitschigen, pausbackigen Darstellungen auf Bildern oder in Büchern, die Holz- oder Glitzerengel an Weihnachten oder die New Age-Engel, die Geistwesen, die für mich eigentlich mehr mit Aberglauben und Scharlatanerie zu tun haben. Und andererseits sage ich, wenn Engel reisen, wenn ein guter Freund zu Besuch kommt und dann gefühlt immer gutes Wetter ist. Oder da ist wohl gerade ein Engel durch den Raum gegangen, wenn bei einem Zusammensein mit Freunden oder der Familie plötzlich alle still sind. Und ich sage zu meinem Sohn zum Abschied, fahr bitte nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Also ist da doch etwas in mir, das an Engel glaubt? Aber ich bin doch evangelisch. Darf ich da überhaupt an Engel glauben? Die Reformatoren haben Jesus Christus in das Zentrum des Glaubens gerückt. Das ist verbindlich. Engel ordneten die Reformatoren eher der privaten Frömmigkeit zu. Sie sind aus Sicht der Reformatoren Diener Christi, die uneigennützig sind und an die Verkündigung des Wortes Gottes gebunden sind. Private Frömmigkeit, damit kann ich leben. Für mich ist es ein tröstlicher Gedanke, dass ich mich von einem Engel behütet und begleitet fühlen kann. Die menschlichen Engel, so wie Mischa und Sola, die begegnen uns schon auch ab und zu. Mein Engel, sage ich zu meiner 6 Monate alten Enkelin. Und immer mal wieder versuche auch ich, ein Engel für einen anderen Menschen zu sein.
An diesem Tag sah ich Sola zum letzten Mal. Und mit ihr verschwanden die Toten aus meinem Leben. Nie wieder riefen sie an. Nie wieder gaben sie Aufträge an mich weiter, die ich manchmal erfüllt hatte und manchmal nicht. Sollte ich wirklich ein Engel gewesen sein, war ich wahrscheinlich kein guter. Der Aufenthaltsraum war zum Abschied der französischen Austauschschüler mit Fahnen geschmückt. Aus der Mitte des Zimmers waren alle Tische und Stühle an die Seiten geschoben, um eine Tanzfläche zu schaffen. Aber im Moment tanzte noch niemand. Dann legte der DJ den Schalter um. Stehblues. Sola nahm meine Hände und zog mich von der Tischplatte, auf der ich gesessen hatte. Sie legte meine Hände auf ihre Hüfte, verschränkte ihre Arme hinter meinem Nacken und zog mich nah zu sich.
Ich hab dich sehr gern. Du bist ein mutiger, trauriger, schöner Mensch. Ich spür deinen Kummer, aber ich kann nichts machen für dich, weißt du? Das musst du selber.
Ich nickte und Tränen wie heiße Kiesel liefen mir über die Wangen. Ich legte meinen Kopf auf ihre Brust und spürte ihr Herz schlagen im Takt des Liedes.
Ton Père, er hat mich zu dir geschickt. Ich bin sein Engel und dein Engel bin ich auch, glaube ich.
Noch immer sprach sie mit mir und noch immer hielt sie mich und ich konnte hören, wie.
Mischa? Mein Mischa? Ich?
Die Stimme meines Vaters.
Hörst du mich?
Ich höre dich, Papa. Ich höre nichts außer dir. Ich sehne mich so nach dir, Papa, und nach uns und unserer Pfannkuchenmusik.
Ich hab dich allein gelassen. Und Mama auch. Und es tut mir so leid. Ich lieb dich so. Und jetzt konnte ich nichts mehr tun, außer Sola zu schicken.
Wir hatten wenig und du bist gegangen. Und ohne dich hatten wir einfach noch weniger.
Es tut mir so leid, Kleiner.
Es war nicht so, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Es war, als wäre da noch nie ein Boden gewesen. Als würde ich fallen. Als wäre ich schon immer gefallen. Kopfüber, nach unten oder nach oben, das konnte ich schon gar nicht mehr sagen. Und in meinen Ohren hörte ich ein ratterndes Rauschen.
Es musste die Geschwindigkeit des Sturzes sein. Es war, als hielte ich meinen Kopf aus dem Fenster eines Eisenbahnwaggons und ich fiel ohne Ende und mit der ständigen Angst, jeden Augenblick am Grund aufschlagen zu können. Sola hielt mich. Draußen war es plötzlich tiefe Nacht und irgendwer rief zum Abschied. Und dann war Sola fort.
The question was heard, the silence like a fever. A voice never heard, nor a message with no receiver. Pray they won't ask behind the stained glass. There's always one more mask. Has man been a victim, of his woman, of his father? If he elects not to bother her, will he suffocate their faith? Desperate to fall behind the great wall that separates us all. When there is reason, tonight I'm away. When there's no answer, arrive the silent man. If there is balance, tonight he's away. If they have to suffer, there lies the silent man. Deceivers, a God with no believers, I could sail by on the winds of silence, and maybe they won't know this, but this time I think it'd be better if I swim.
Ich möchte bitte Gott sprechen. Sofort. Hallo? Hall?
Möge ein Engel vor dir hergehen und dir die Richtung weisen, in der du Erfüllung findest, Schritt für Schritt. Möge ein Engel hinter dir stehen, um dir den Rücken zu stärken, damit du aufrecht und wahrhaftig leben kannst. Möge dich ein Engel begleiten zu deiner Rechten und zu deiner Linken, damit du bewahrt bleibst vor den Angriffen derer, die es nicht gut mit dir meinen. Möge ein Engel unter dir stehen, um dich zu tragen, wenn du keinen festen Boden mehr unter dir spürst. Möge ein Engel in dir sein, um deine Tränen zu trocknen und dein Herz mit dem Licht der Zuversicht zu erhellen. Möge ein Engel über dir sein, um dich zu behüten vor den alltäglichen Gefahren, damit kein Unheil dein Leben bedroht. Mögen dich alle Engel des Himmels mit ihrem Segen erfüllen und umhüllen an allen Tagen deines Lebens und in jeglicher Nacht. Amen.
sehen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott endlich liebt. Ihre Worte wollen erhellen deinen Tag und deine Nacht, dass sie hinter dich sich stellen, dass dich spüren Gottes Macht. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott endlich liebt. Ihre Hände werden halten, wenn ins Stolpern du gerätst. Manchmal werden sie sich falten, wo du in Gefahren schwebst. Ihre Füße wirst du sehen in den Spuren neben dir. Sei getrost auf deinen Wegen, öffne deine Herzenstür. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott endlich liebt. Flügel müssen sie nicht haben, nur ein freundliches Gesicht, dass du weißt, du bist getragen, in die Irre gehst du nicht. Du sollst nicht alleine gehen, wir sind alle für dich da, wollen als Engel zu dir stehen, sagen zu dir alle ja. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott endlich liebt. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott endlich liebt.